Hallo und herzlich willkommen zum FWC, heute zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben Future Bay zu Gast. Hallo und herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Voll schön, dass du Zeit findest. Wir wollen mit dir über ganz viele Dinge reden, natürlich auch über dein neues Album, über die Tour, die jetzt vor kurzer Zeit vergangen ist, wo wir auch nochmal live von berichten können, wie wir das auch empfunden haben, zumindest ich kann das. Also wir haben viel zu besprechen, deshalb würde ich sagen, legen wir direkt los. Und so das Standardding bei uns ist bei den Interviews, dass wir erstmal mit so einer kleinen Anekdote reinkommen. Wann haben wir dich denn zum ersten Mal so live erlebt oder das erste Mal Berührungspunkte gehabt? Und da war Erik ein bisschen schneller als ich, deshalb bitteschön.
Ja, ich war bei dem großartigen Tourabschluss der letzten Dissi-Tour, der Angerbaby-Tour, in Erfurt im Kalif Storch. Und mit 4Acts Irre und Future Bay, da haben sich ganz viele Kreise geschlossen sowieso an dem Abend. Und ich weiß noch, dass ich ganz geflasht von deinem Auftritt war, weil das so eine geile Mischung war aus, du hast so Deine Haut gespielt, was so ein riesen Balladen-Pop-Moment war und aber auch Comme Ci, Comme Ça noch bevor die EP draußen war und der ging richtig, richtig stark nach vorne und ich war so geflasht davon, mit wie viel Selbstbewusstsein du so unreleased Songs gespielt hast, die auch so unreleased in ganz viele unterschiedliche Richtungen gingen. Danach haben wir so kurz gesprochen und du warst so: Ich bin eigentlich total krank, ich lege mich jetzt auch sofort wieder hin, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe so richtig. Und ich war so weggeblasen, wie man in diesem Modus das so durchgerockt hat und dann sagt, okay, nee, jetzt kann ich auch nicht mehr, aber das hat, dem hat man es null angemerkt, der Performance. Und das ist auf jeden Fall eine Anekdote, die ich immer mit dir verbinden werde. Und es schlägt ja leider auch die traurige Brücke jetzt zu der jüngsten Vergangenheit, dass du von der Tour leider kränklich zurückkamst. Und deswegen ist diese ganze Brücke eigentlich nur für diese ganz simple Einstiegsfrage: Wie geht's dir denn jetzt? Geht's dir gut?
Oh wow, ich bin auf jeden Fall schwer beeindruckt gerade. Also mir geht es sehr gut heute. Ich hatte einen schon langen, aber sehr erfolgreichen Tag. Und das ist irgendwie, kennt ihr das, wenn man so morgens in den Tag startet und man ist eigentlich so richtig gerädert und angestrengt irgendwie von allem? Und man weiß, man hat so eine grundmürrische Sache irgendwie in sich drinne. Und der Tag hat sich aber so schön entwickelt irgendwie, dass es mir jetzt so viel besser geht als heute Morgen. Und das freut mich voll, weil ich bin aufgewacht und dachte, boah, ich habe den ganzen Tag so viel zu tun. Mhm. Und diese To-Do-Liste ist so lang. Und jetzt sitzen wir hier und ich denke, oh, es ist so schön.
Perfekt.
Und ich habe voll Bock und freue mich, dass wir das machen. Und das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Dann habt ihr mich beide vielleicht bis jetzt nur krank gesehen.
Warst du in Köln auch schon krank bei dem Konzert?
Nee, Köln war tatsächlich noch eine der letzten Städte, wo ich gemerkt habe, ich bin noch fit. Und dann ging es so langsam los. Und dann kam irgendwann Corona dazu. Also dann so richtig taktisch schlug nach der Tour. Aber die letzten Gigs habe ich auf jeden Fall schon krank gespielt und war so, oh, es ist leider eine ganz andere Art, auf der Bühne zu stehen, wenn man krank ist, als wenn man gesund ist, weil der Kopf ganz woanders ist. Wenn man gesund ist, dann ist bei mir so, dann habe ich einfach Spaß und kann irgendwie abschalten. Und wenn man so krank ist, sind die ganze Zeit so viele Gedanken im Kopf. Man denkt sich, okay, schafft meine Stimme das noch, den Ton zu treffen? Kann ich jetzt mich gerade hier bewegen oder ist es zu viel? Wo steht mein Wasser? Also kann ich jetzt nur Wasser trinken? Kann ich auch Stück Sekt trinken? Was ist zu viel? Was funktioniert? Wo muss ich jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger machen? Wo kann ich Gas geben? Wie ordne ich die Songs an, damit ich sie noch durchstehen kann? Und es ist so viel verkopfter, als wenn man einfach gesund ist und Spaß haben kann und dadurch halt viel, viel anstrengender.
Ja, also ich hatte ja das Vergnügen, dich dann in Köln live zu sehen, im Juka, was auch irgendwie ein sehr schönes Ambiente ist. Also Ehrenfeld, da gibt es ja eh einige tolle Locations und irgendwie, ich mag das echt gerne, dahin zu fahren. Er hatte aber auch einen ähnlichen Tag, wie du jetzt gerade erzählt hast. Also damals an dem Morgen, das weiß ich noch, da war ich eh schon so leicht am Kränkeln und dann gibt es ja diese Phasen, wo man so, man ist so leicht krank, aber nicht so sehr, dass man was ausfallen lässt und dann stand super viel an dem Tag und abends kam dann noch der Streik auch noch, der Bahnstreik dazu.
Oh,
und das war, ja, da war wirklich, teilweise war mein Leben so, ach nee, wieso jetzt auch noch ein Streik, wieso denn genau heute, komme ich noch zurück, man weiß es nicht. Hat dann aber alles funktioniert, war dann aber auch auf deinem Konzert Thema, weil irgendwer kam, glaube ich, von weiter her und hat noch eine Mitfahrgelegenheit gesucht, was dann ja auch auf der Bühne nochmal gefragt worden ist, ob jemand vielleicht jemand mitnehmen kann, was ich auch sehr gut fand. Wobei ich glaube, es war wie echt weit weg, Bochum oder so. Also da hat sich da, glaube ich, keiner gefunden.
Die ist richtig weit auf das Konzert gekommen und ich war auch so, oh Gott, ich hoffe, Ich hoffe, sie hat sich gar nicht nochmal gemeldet, aber ich hoffe, sie ist sicher wieder angekommen. Hätte ihr das so gewünscht, dass irgendjemand sagt, ja, ich fahre da auch hin. Und war so, oh je, na gut, dann hier, bitte schön, eine Flasche Sekt. Ich hoffe, du kommst wieder heim. Voll krass. Aber dann ist dein Tag gut geendet.
Sehr gut, ja. Also es war wirklich sehr, sehr schön und sehr abwechslungsreich auch. Also ich war vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt. Es war nämlich zufällig auch in Ehrenfeld dann der erste offene Tag des Weihnachtsmarkts, was ich vorher nicht wusste.
Wow.
Also es war
Gutes
rundum
Timing.
Programm.
Glühwein oder Grog?
Glühwein.
Weiß oder rot?
Rot. Ich gebe die Frage zurück.
Weiß.
Ich bin auch bei
Okay.
weißem Glühwein. Ja.
Ja,
Ich habe
Cheers.
gestern die Diskussion gehabt tatsächlich. Weil ich
Ah.
gestern gesagt habe, der rote ist der klassische, oder? Schon.
Ja, der
Schon,
rote ist
ja.
der irgendwie schon. Aber der rote ist irgendwie süßer, habe ich das Gefühl. Ich habe aber dieses Jahr den Fehler gemacht und mit IKEA-Glühwein angefangen und
Oh.
der ist anders süß. Also ich habe den weißen, ich habe so sortiert und rumgeräumt in der Bude und dachte irgendwie, es ist ein guter Moment, mal einen Glühwein zu erwärmen. Und dann, ich hatte das Gefühl, ich hatte einen richtigen Zuckerschock und habe es mir sofort ein bisschen verdorben mit Glühwein, weil irgendwie, ich habe so eine richtige Schwäche für süße Getränke, aber das war einfach zu süß. Das war irgendwie, das ging gar nicht klar. Ich habe aber heute von meiner Managerin den Tipp bekommen, wenn der Glühwein zu süß ist, dann muss man einfach so normalen Wein noch mit reinschütten. Dann ist es nicht mehr so süß. Die ist auch Team roter Glühwein und sie meinte, sie schüttet sich dann immer Rotwein rein.
Ich habe am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt zum ersten Mal Hot Aperol getrunken. Und ich bin ja eine kleine Aperol-Maus so im Sommer, aber Hot Aperol weiß ich nicht. Dafür, dass das so noch mal teurer ist als eh schon die Glühweinpreise, die mega angezogen haben, weiß ich nicht, habe ich nicht so mega gefühlt. Aber das ist auf jeden Fall nicht so süß. Vielleicht ist das ein Tipp für Leute, denen das so süß ist, der normale.
Stimmt. Wo ist denn der Glühweinpreis gerade? Was ist so?
3,50 bei mir. Schnapper.
3,50?
Bei mir war 5 bis 6 Euro und der Hot Aperol bei
Was?
7. Und dann
5
noch Pfand
Euro für einen
drauf. Und dann noch Pfand
Glühwein?
drauf, 5 Euro. Also ich habe für zwei
Nein.
Getränke, zwei Hot Aperol, musste ich mehr als ein Zwanni hinlegen. Da habe ich gedacht,
Nein.
in welcher Welt leben wir?
Das ist ein bisschen sehr übertrieben. Also kann mir keiner erzählen, dass es im Einkauf so teuer ist. Was ist das
Nee.
denn? Das finde ich ein bisschen dreist.
Ja.
Sorry, da hört es doch auf.
Es ist nicht eh so ein Ding bei Aperol, dass das gerade auswärts dann echt utopische Preise hat, wenn man
Das
weiß, wie
stimmt.
viel eigentlich so eine Flasche kostet. Das ist halt einfach so
Ja, ne?
trendgetränkmäßig.
Ja, wir leben nämlich alle auf der Aperol-Spur.
So. Ja, also mein Sommer war auch sehr Aperol geprägt. Das kann ich bestätigen, ja.
Ich oute mich jetzt, dass es nicht so mein Getränk ist, tatsächlich. Mir ist das irgendwie zu bitter. Ich finde so einer ist immer ganz geil und dann habe ich aber einen neuen Drink entdeckt. Belsazar. Kennt ihr das?
Nein.
Das ist so ein Weinaperitif und da macht man dazu Tonic, glaube ich. Tonic und ein bisschen Grapefruit. Das ist richtig lecker. Das hat noch keinen coolen Namen irgendwie. Und ich glaube, wenn das einen coolen Namen hätte, dann könnte das so ein richtiges, so der Wildberry-Lillet 2024 werden.
Bei uns wird auch sehr viel Sati getrunken.
Ja.
Sati Lemon Spritz. Das ist auch ein bisschen süßer als die Aperol-Variante.
Sati Lemon Spritz.
Spritz. Aber da kann ich auch nicht
Spritzers.
genau sagen, was da drin ist. Ich habe es nur allen empfohlen und die Hälfte fand es geil, die Hälfte fand es ätzend. Aber das war so eine gute Aperol-Alternative.
Wie findet ihr diesen Aperol, den man kaufen kann im Supermarkt? In diesen fertig abgepackten?
Schwierig.
Finde ich auch schwierig.
Ja.
Das ist irgendwie, der ist schon sehr intens auch nochmal. Und auch so kleine Flaschen und dann irgendwie so 30 Euro für 4 Stück und dann denkst du dir, alles klar.
Ja, das ist dieses Problem bei so Mischgetränken, wo man weiß, man kann es auch selber. Und man weiß ja immer, es ist automatisch teurer, weil das jemand für einen macht. Und irgendwie bin ich da so ein bisschen geizig dann unterwegs. Sag, nee, dann nehme ich die zwei Flaschen halt mit. Das ist halt so. Also
Ja.
da bin ich echt selber mischen,
Finde
hat man
ich
es auch in der Hand.
bei sowas auch voll, aber so was so richtig geil ist, ist, wenn jemand so übertrieben nice Cocktails machen kann oder so Long Drinks. So, ich bin zum Beispiel, ich habe dieses Jahr so richtig für mich entdeckt, Whisky Sour. Und das ist, ich habe, seitdem ich das gerne trinke, habe ich schon alles erlebt von, mit Tom habe ich den unfassbar schlimmsten Whisky Sour, ich wusste, also ich glaube, der hat gar nicht verdient, so genannt zu werden. Das war wirklich ein Hauch von, keine Ahnung, das hat geschmeckt wie, kann ich gar nicht sagen, also
Whisky
so ganz
Trauer.
weit, Whisky Trauer, ja, es war einfach Whisky
Stark.
Trauer. Ja, gut, wow,
Ja,
das
ey.
war.
Leute, ich klinke mich jetzt aus. Besser kann es nicht
Ich habe schon an deinem Blick gesehen. Ja.
Jetzt musste eigentlich so eine Hip-Hop-Tröte rein, so
Stimmt, so ein
eine.
Airhorn.
Schneide ich
Ja.
rein.
Ja. Und so Schussgeräusche
Perfekt.
auch. Das
Ja,
gehört ja auch
bitte.
dazu.
Unbedingt. Krass, ja, genau, der war wirklich, der war sehr traurig. Der hat sich auch gedacht, wenn ich groß bin, wäre ich eigentlich gern was anderes geworden. Und jetzt bin ich hier so ein kleiner Whisky Sour, ja. Und das finde ich so, da merkt man, ob den jemand mixen kann oder nicht. Weißt du, das ist so ein Drink, der ist nicht so, der lebt so richtig durch die Feinheiten. Wieland, der an meinem Album auch mitgeschrieben hat, der hat mich irgendwann mal zu sich eingeladen und einen Whisky Sour gemacht. Ich dachte, ich fall vom Stuhl, der war so lecker. Und der hat den aber auch mit einer Liebe und einer Geduld zubereitet, dass ich dachte, ja, das kann ja jetzt auch nur das Geilste sein, was ich jemals getrunken habe. Und somit, und dann raspel ich hiervon und dann nehme ich da noch die Kirsche aus dem Feinschmecker Turm und jenes und ich saß da und dachte, okay, das ist dann halt der Unterschied zwischen Whisky Trauer und Whisky Wieland. Das war schon auf jeden Fall ein Ding.
Ist das bei dir bei Kaffee genauso? Also ich kenne natürlich auch, also es gibt ja so KaffeetrinkerInnen, die halt wirklich dann so die hochtechnologisierten Maschinen haben und dann fragt man so, ja, kann ich Kaffee haben? Und dann so eine halbe Stunde später kommt dann ein wirklich geiler Kaffee, aber es war sehr viel Aufwand, den zu machen. Und es gibt halt die, die dann halt einmal drücken. Und ich bin mir nicht sicher, wo, also ich bin da irgendwo so in der Mitte, glaube ich. Aber wie ist das bei dir?
Ich glaube, das ist ganz gesund, da irgendwo in der Mitte zu sein. Ich merke, dass ich schmecke den Unterschied und es gibt so Kaffees, die ich vertrage und Kaffees, die ich nicht so gut vertrage. Und ich meine gelernt zu haben, dass zum Beispiel bei so diesen Pöttenkaffee, da wird der Kaffee nicht so hoch erhitzt und deswegen werden bestimmte Bitterstoffe nicht rausgefiltert oder sowas. Und das kann dann eher so auf den Magen schlagen. Deswegen mag ich das gar nicht. Also so ein richtig geiler Kaffee fühle ich schon extrem. In so einem Coffee, wo die sich hinstellen und der halt auch dann 5 € kostet, denke ich, oh, es ist manchmal schon ein geiler Luxus. Zu Hause reicht's für diese Bialetti. Bialetti. Das finde ich schon geil. Aber da kommt's auch krass drauf an, was für einen Kaffee man hat. Aber ich finde, das ist so ein guter Kompromiss zwischen irgendwie ist also so eine Senseo ist schon, finde ich schon. Boah, nee.
Aber der Trick ist, dass man tief stapelt am Anfang. Also ich bin mit Senseo quasi groß geworden, habe dann irgendwann gemerkt, ah, da geht noch mehr.
Geiler
Und
Satz.
dann ist
Groß
man
geworden.
ja, dann ist man ja wirklich
Ja.
so, boah, was? Das kann auch schmecken, das ist ja Wahnsinn. Und
In
das ist
meiner
dann geil. Also
Kaffeekarriere habe ich mit Senseo angefangen. Und dann habe ich mich
ich war noch
hochgearbeitet.
jung, ich
Ich war
wusste ja
jung und
nichts
dumm, ich
Besseres.
wusste es
Ja,
nicht besser.
genau. Die Senseo war da, ich habe gedrückt, was soll ich machen?
Was soll ich tun? Sie
Ja.
stand einfach da und hat mich angeguckt und gesagt, trink mich. Und dann kam erst die Offenbarung. Ja.
Genau, ja, aber jetzt sind wir alle ein Stück älter und erfahrener.
Ja, jetzt wissen wir, Kaffee kann richtig geil sein. Ich mag das auch, Kaffee einfach aus Genuss zu trinken und nicht aus so einem. Also ich war mal, glaube ich, so richtig Coffee addicted. Und dann habe ich irgendwann, war ich mega krank und habe aufgehört und hatte dann so eine Woche die Kopfschmerzen des Zorns. Mir ging es richtig scheiße. Ich hatte einen richtig, richtig Entzug. Und dann habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder so krass abhängig von Kaffee sein will, dass ich das nicht aushalte, wenn ich mal eine Woche keinen trinke. Ja, dann war es eine Woche noch so ein bisschen anstrengend und jetzt ist es echt so, ich trinke nicht jeden Tag Kaffee und wenn, dann will ich halt einfach einen leckeren. Dann, ich habe keinen Bock auf Sachen, die nicht geil sind.
Was trinkst du vor Shows? Also hast du da so Trinkrituale oder gibt es da strikte Regeln?
Nö, schon meistens so ein Cremant tatsächlich. Also nicht immer, es gibt auch Shows, wo ich so, wenn ich jetzt weiß, ich habe so ein volles Wochenende oder eine volle Woche, dann kann das auch mal einfach so ein Kräutertee sein. Hauptsache, also eigentlich gerne alles, was nicht sprudelt, weil sonst spiegelt man die Show vielleicht mit einem ordentlichen Rülpser, das muss ja auch nicht sein. Hallo! Aber kein Ritual. Belsasar halt in letzter Zeit auch immer mal dabei gewesen. Schon lecky. Oder halt auch ein stilles Wasser, auf jeden Fall auch immer. Wenn man dann doch so ein bisschen der Mund trocken wird und man ist aufgeregt, ist auch immer eine gute Variante.
Ja, war bei uns, also wir hatten jetzt einen Auftritt, das ist jetzt auch kein großes Thema, aber wir hatten einen. Und da haben wir uns auch vorher sehr viel Gedanken gemacht, ob wir so ein Säckchen trinken, so fürs
Ja.
Auflockern, oder ob das eher dann dazu führt, dass man so bei Podcast-Sachen, ist ja auch was anderes, dass man sich dann die ganze Zeit verhaspelt und nur dumme Sachen redet. Und wir haben uns am Ende fürs stille Wasser entschieden, was wir auch mit auf die Bühne genommen haben. Aber das war sehr viel Planung im Voraus. Auch so, wann frühstücken wir? Ist es dann noch gut, dann kurz vorher noch was zu essen oder nicht? Also das war. Wenn man unerfahren ist, aber du hast ja jetzt auch
Ja.
schon in den letzten Jahren ein bisschen Live-Erfahrung gesammelt,
Ja.
da, für uns war das noch eine schwierige Schwierige Nummer.
Ja, auf jeden Fall nicht kurz vorher essen. Das ist nie gut. Das will der Körper nicht. Das geht entweder in Müdigkeit oder in Toilette geht das aus, aber nicht in einen Gewinn für niemanden. Ich finde es voll wichtig, dass man auch so, ich meine, ich bin, also ich glaube, man weiß das, dass ich schon auch einfach gerne mal was trinke, aber ich finde es voll wichtig, auch zu wissen, dass ich nüchtern spielen kann und funktioniere. Weißt du, es ist so eine Welt im Musikbusiness, verliert man manchmal so die Relation zu dem, was normal ist und was vielleicht zu viel ist. Ich finde es wichtig, sich da selber manchmal einfach zu gucken, okay, ist es ein normaler, also in Anführungszeichen normale Art irgendwie zu trinken oder ist es vielleicht eigentlich ein bisschen zu viel und da einfach wirklich einfach mal zu sagen, heute spiele ich mal nüchtern und will auch sehen, dass ich das nicht brauche, um eine gute Show zu machen, weil es ist ja oft dieses, okay, dann werde ich lockerer, dann bin ich entspannt und deswegen trinke ich ein Gläschen. Das kann ich auch total verstehen, aber ich finde, es gibt mir auch ganz viel, wenn ich von der Bühne komme und merke, okay, ich kann auch eine Show machen und trinke nichts. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es für die Stimme zum Beispiel viel besser, nicht zu trinken. Also ich glaube, ist alles gut. Trinken und nicht trinken, muss jeder seinen Weg finden. Aber vor allem, wie mit allem, die Menge macht's, würde meine Mama sagen.
Die Dosis macht das Gift.
Die Dosis macht das Gift, ja.
Jan, warst du mit deinen Live-Eindrücken schon durch? Da wollte ich dir jetzt nicht reincrashen.
Ja, stimmt, die Live-Eindrücke. mir ist viel aufgefallen. Also erstmal fand ich es gab sehr, sehr schöne Momente. Also das Sektverteilen hast du ja schon erwähnt gehabt. Das hat auch dazu beigetragen, dass ich tatsächlich leicht angetrunken war irgendwann. Weil halt vorher so glühweinmäßig dann da vor Bier. Dankeschön. Der war auch sehr lecker. Also ich möchte natürlich dafür Werbung machen, weil das wird ja auch an wohltätige Zwecke weitergeleitet.
Genau, Sekko-Soziale. Ja, 1 Euro pro Liter gehen an das einzige Nazi-AussteigerInnen-Projekt in Deutschland, das heißt Exit. Die gibt es in Berlin, sieht man die schon immer mal und so auf Festivals auch. Auf dem Lolla hatten die auch einen Stand und auf der Fusion. Die werden immer größer, die gibt es noch nicht so lange und die kann man einfach, die sollte man auf jeden Fall unterstützen, weil also es schmeckt richtig gut und man trinkt halt für einen guten Zweck. Fand ich cool. Deswegen habe ich das auch, wollte ich die unbedingt mit dabei haben auf Tour, weil ich denke, geil.
Ja, hat ja auch sehr gut gepasst dann zum Track und ich würde sagen, wir verlinken das auch, wenn das möglich ist, bestimmt. Ja. Dann kann man da mal zuschlagen, weil, also ich kann es definitiv bestätigen, es war sehr lecker. Dann ein anderer, also eigentlich fast zwei große Momente für mich. Erstmal, ich habe ein Moshpit aufgemacht, war ich ein bisschen stolz auf mich, aber das...
Hast du?
Ja, ich war. Shoutout. Und ja, aber natürlich auch alkoholbedingt wahrscheinlich, aber ich wollte unbedingt. und dann bist du ja auch in den Moshpit einmal rein. Und das war wirklich, also man hat es auch auf Video gesehen, aber da habe ich echt gedacht, das ist wirklich eigentlich ein großer Star-Moment. Dann so im Moshpit zu performen und alle so aufzuhypen, in ja jetzt auch nicht der größten Location überhaupt, aber in so einer familiären Umgebung, wie ich fast schon fand. Das war echt toll. Wie hast du das so erlebt? Wie war überhaupt die Live-Resonanz? Weil das war ja deine erste eigene Tour und mit dem ersten eigenen großen Album.
Oh, es war so schön. Es war so schön. Ich habe das Gefühl, ich konnte das noch gar nicht so richtig alles sacken lassen und irgendwie reflektieren, weil ich so quasi von Bühne in Corona reingeslidet bin und jetzt direkt wieder in so einen Terminmarathon und freue mich jetzt im Dezember so ein bisschen Luft zu haben, um mal so richtig durchzuatmen und mir anzugucken, was habe ich da eigentlich gerade die letzten Wochen gemacht, aber wenn ich drüber nachdenke, kann ich einfach nur strahlen und freue mich mega doll, weil ich habe das Gefühl, dass mein Gefühl wurde bestätigt, dass ich einfach wirklich großartige Fans habe, die so schön aufeinander Acht geben und so lieb und herzlich miteinander sind und irgendwie so einen wholesome Raum schaffen. Und das ist das größte Geschenk für mich, weil ich kann nicht beeinflussen, wer sich Tickets für meine Shows kauft. So, ich kann mir das wünschen, aber ich weiß am Ende nicht, wer da steht. Und da war ich vor der Tour voll aufgeregt, so zu gucken, was sind denn das für Leute, die dann kommen? So, wer hört das denn? Und zu merken, dass das einfach nur tolle, süße Menschen sind, war richtig schön. Und deswegen war das auch irgendwie, hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl, irgendwie zum Beispiel, dass ich mich nicht wohlfühle und deswegen nicht in den Moshpit kann, weil irgendwie da blöde Atzen drinne sind, die das aggressiv machen, sondern ich hatte das Gefühl, es war wirklich einfach nur eine schöne Stimmung. Und das wurde mir auch immer danach so gespiegelt und das gibt mir voll viel. Ich bin da sehr, sehr dankbar drum. Ich hoffe, dass das für immer so bleibt. Immer nur Liebmäuse.
Ja, also habe ich auch so empfunden. Ich fand es auch toll, irgendwie, das waren so ganz viele so unterschiedliche Menschen, also die man jetzt auch nicht zwingend so als eine Bubble wahrnehmen würde, aber dadurch war das so, also alle hatten so die gemeinschaftliche Eigenschaft irgendwie, dass man so nett ist zueinander und es einfach, es war sehr sympathisch, einfach man kam rein und manchmal, also ich war auch schon auf Konzerten, wo ich dachte, okay, jetzt, ich gehe gerne mal in Moshpits, aber heute vielleicht nicht und das war bei dir überhaupt nicht der Fall, weil ich eh dachte, ey, das sind einfach nette Menschen. Ja, das war richtig schön und da kam mir ein Gedanke und das ist jetzt sehr Meta eben Gedanke, aber ich hatte irgendwann mal von dir ein 16-Bars-Video gesehen, ich glaube, es war auf diesem Level, also man performt live und da waren wirklich ganz unangenehme Kommentare und ich meine, das ist jetzt kein Einzelfall, dass in Rap-Portalen unangenehme Kommentare landen, da haben wir auch eigentlich Glück mit unserem Kanal, dass das bei uns nicht so ist und da auch sehr happy drüber sind, aber ich finde das so krass, weil wenn man quasi diese digitale Welt, wenn man je nachdem, auf welcher Plattform man da stattfindet, dann kommt dann so was Negatives rüber, aber wenn man dann eine eigene Tour macht und Leute wirklich für einen kommen, ist das ja dann auf einmal eine ganz andere, viel angenehmere Welt, also irgendwie diesen Unterschied zu spüren, das fand ich irgendwie krass.
Das war auch einer meiner ersten Auftritte, das weiß ich noch, 16 Life of Level, 16 Bars, das war, für mich war das krass, dass ich vorher schon quasi einmal so gebrieft wurde, dass das in den Kommentaren ordentlich hergeht und ich da gewappnet sein soll, wenn da, dass das versucht wird, ein bisschen zu filtern, aber dass das durchaus passieren kann, dass da Kommentare durchrutschen, die unangemessen sind. Also das finde ich schon krass, dass Leute sich das Internet so zu eigen machen, dass sie das so mit Hass füllen. Aber das ist auch das, was es so für mich einfach dadurch was ist, was mich emotional überhaupt nicht tangiert irgendwie, weil ich so denke, okay, wenn du auf einem Konzert bist und nach 3 Songs gehst, dann mache ich mir darüber mehr Gedanken, als wenn du im Internet schreibst, die sieht aus wie ein Junge. Dann denke ich mir, okay, ja, dann tschüss, musst du dir ja nicht angucken. Das ist halt so, ne? Das ist das Internet, das ist ein Schutzraum für Hass quasi. Mhm. Also man kann da einfach sehr gut drinne hassen und Hass streuen und viele Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen, die lassen sie halt dann irgendwie dort aus. Und das hat, ich glaube, das ist für alle immer wichtig zu wissen, das liegt nicht an einem selber, sondern das ist einfach eine Person, die gerade vielleicht psychisch Probleme hat und irgendwohin muss, oder es ist ein Bot, du weißt es nicht, aber es hat nie was mit dir zu tun und deiner Kunst, sondern es ist einfach, es liegt bei der Person, es geht da nicht um dich.
Was du eben bei der Tour-Thematik gesagt hast, dass du ja keine Kontrolle drüber hast, was für Leute Tickets kaufen und noch weniger Kontrolle hat man ja quasi bei Festival-Shows oder auch bei vielen Support-Shows, die du auch gespielt hast. Und das war ja, glaube ich, also ich würde jetzt mal sagen, so dein zweiter Festival-Sommer, so richtig so in dem.
Ja.
Wie hat sich der so im Vergleich zum ersten angefühlt oder wie viel safer oder routinierter oder wie hast du dich damit gefühlt?
Ich glaube, man hatte so ein bisschen einfach so mehr das Gefühl für, was man irgendwie so erwarten kann, so wie so ein Tag abläuft, ne? Dass man so reinkommt in dieses, okay, Hotel, Check-in, Soundcheck, fertig machen und dann auf die Bühne. Und am Anfang habe ich immer gedacht, oh, da ist ja dazwischen ja noch voll viel Zeit und da kann man ja sich ein bisschen die Stadt angucken. Und dann musste ich leider feststellen, dass da halt eigentlich nie viel Zeit ist, sondern dass immer noch viel aussieht, aber am Ende gar nicht so viel ist. Also ich glaube, man ist so, das hat mir so ein bisschen Ruhe gegeben, dass ich einfach so mir selber eine Routine schaffen konnte und das so ein bisschen gelernt habe. Das ist für mich irgendwie wichtig, dass man auch, wenn man unterwegs ist, irgendwie so eine Routine für sich hat, wie man durch den Tag geht. Und ansonsten habe ich das genauso schön aufgenommen wie das Jahr davor. Also immer noch mit ganz viel Erstaunen. Ich glaube, ich stehe immer noch mit sehr viel Erstaunen auf der Bühne, dass da dann Leute sind und mir zuhören und mit sehr viel Erstaunen, dass es gerade ist, was ich mache. Also manchmal zoome ich so out und schaue auf mich und denke, Alter, du lebst gerade deinen Traum, wie krass ist es? Du stehst hier gerade und Leute singen einfach deine Texte mit und irgendwie stehen da und fühlen das, was du sagst. Und ganz krass war, wo habe ich da gespielt? Pangea. Pangea Festival war, glaube ich, die größte Festivalshow, die ich dieses Jahr hatte. Und das war, ich bin sehr schlecht mit so Menschenmengen, aber ich glaube, das waren schon entweder mehrere hundert oder 1000 oder 2000, ich weiß es nicht. Es war ein Meer an Menschen, dieser ganze Platz war voll. Und bei Endlos haben alle einfach so Lichter gemacht.
Damn.
Und ich musste richtig doll anfangen zu heulen. Ich musste richtig doll heulen, weil das so, das ist schon, wenn ich dran denke, kommen wieder die Tränen, weil mich das so gerührt hat, dass einfach alle dann mitgesungen haben spätestens im zweiten Refrain, wo alle so dann auch die, die den Song nicht kannten, die einfach irgendwie zufällig da gelandet sind, dann einfach mit so reingesogen wurden. Und das finde ich voll schön bei so Festivals, dass so, ich hatte jetzt auf der Tour so ein paar Leute, die so waren, hey, ich habe dich auf der Fusion gesehen, ich bin da, ich wusste vorher gar nicht, wer du bist, oder auf dem und dem Festival. Und dann dachte ich, also fand ich so geil, und dann bin ich auf deine, da habe ich mir Tickets hierfür gekauft. Und das ist das schönste Kompliment, so wenn Leute einfach so über ein Festival gehen. Das sind auch Momente, die ich selber als Musikkonsumierende liebe, irgendwie so rumzustromern und dann irgendwo stehen zu bleiben und zu denken, hey, was ist das? Das gefällt mir, da irgendwie neue Leute zu entdecken. Und es freut mich sehr, wenn ich diejenige bin, die da von Leuten entdeckt wird und die dann zu meiner Tour kommen. Ist einfach geil.
Ja, ich wollte da nochmal aufs Thema Endlos eingehen, weil wir quasi auch so ein kleines Festival-Line-Up zusammengebastelt haben bei unserer Live-Show. Und da habe ich dich auch im Line-Up gehabt, und zwar auch mit der Begründung, dass Endlos ja so ein geiler Live-Song ist und der für mich so einen großen, also fast schon so ein Stadion-Moment sehe ich da drin. Und mittlerweile, also ich finde auch auf dem neuen Album gibt es den ein oder anderen Moment, wo ich denke, ja, okay, das ist eigentlich für die große Bühne gemacht. Aber gerade bei Endlos, deswegen musste ich so schmunzeln eben, das ist so einer dieser großen Songs, die halt auch
Ja.
funktionieren, so auf die Art.
Ja, ich glaube, das ist für immer einer meiner Lieblingssongs auch. Ich liebe das jedes Mal, den zu singen. Es gibt so Songs, es gibt eigentlich keinen Song, den ich irgendwann nicht mehr mag, aber es gibt Songs, die ich irgendwann weniger fühle, wenn ich die so viel live gespielt habe. Und Endlos ist genau das Gegenteil. Also eigentlich, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich weiß, jetzt kommt dieser Song, weil ich liebe den. Ich liebe, was der in mir auslöst, wie der rüberkommt. Und finde den auch sehr, sehr groß. Ich sehe den ja eigentlich immer in so einem Soundtrack für so einen Film. Weißt du, wo das irgendwie so vielleicht
Komplett.
so um Freundschaft geht oder so um und so ein bisschen verloren irgendwo und dann ein bisschen Drama, ein bisschen Liebe und dann ist alles ganz schlimm und am Ende ist aber doch alles ganz schön und alle liegen sich in den Armen, so einen richtigen Hollywood-Film und dann kommt so Endlos rein und man ist so, ja, alles ist so
Voll.
geil.
Ich würde sagen, wir gehen auch noch mal so ein bisschen, weil wir haben es ja auch groß angekündigt, genauer auf dein Album ein. Und da zählt ja auch quasi die Erfahrung von vorher mit rein. Also gerade diese Live-Erfahrung von dem Sommer davor, denke ich mal, sowas wirkt ja wahrscheinlich auf so einen Albumprozess ein. Also vielleicht kannst du da generell über den Prozess was erzählen, wie du daran gegangen bist. Auch gerade für uns, wir sind ja so ein bisschen Album-nerdig auch, dass wir das immer wichtig finden, dass es Alben gibt. Und dann sind wir ganz stolz, dass jemand noch ein richtiges Album macht. Wie wichtig ist dir das?
Aber wart ihr denn in dem Spotify-Rappt auch diese, ich hatte schon vergessen, wie es hieß, aber
Hypnotiseur
diese
waren wir. Ja, waren wir
Hypno
beide,
ja,
ja. Ganz klar.
ich war nämlich auch
Yes!
Hypnotiseurin.
Hypnotiseur
Ich
im
war auch
Game.
Hypnotiseurin, ja, weil ich genauso bin. Ich liebe halt Alben und deswegen war mir das ganz wichtig, ein Album zu machen, aber auch nur in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, ich habe was zu erzählen, wo ich das Gefühl habe, das ist es wert, ein Album zu machen. Ich finde das wichtig, so einen roten Faden zu haben und so eine Idee und so eine Geschichte und die dann in einzelne Songs zu packen. Und ich glaube, das ganze Leben ist irgendwie immer inspiriert einen und beeinflusst das, was man tut. Aber es war nie so bewusst, dieser Festivalsommer, dass ich so dachte, also wäre ich mit dem Festivalsommer gegangen, dann hätte ich, glaube ich, nur Moshpit-Songs gemacht, weil es einfach, wenn man auf der Bühne steht, ist es einfach so geil, wenn alle einfach nur feiern und so Spaß haben oder so. So wie immer Sommer, wenn alle so abgehen und dann ist es so, dann ist man einfach so, aber ich bin bei dem Album komplett auf Gefühl gegangen. Es war so ein bisschen eine schwerere Zeit, die ich davor hatte, herzmäßig und das hört man ja auch aus dem Album raus und ich hatte einfach das Gefühl, ich will ganz viele Sachen verarbeiten und in Songs packen und ich will aber auch ich will eine Geschichte erzählen und ich will eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen zweideutig ist, dass man sich manchmal fragt, meint sie die Stadt oder meint sie eine Person? Und ich will auch über unschöne Gefühle sprechen und ich will dieses Auf und Ab beschreiben, was einfach so passieren kann in der Liebe. Und damit ist das Album eigentlich entstanden, dass ich einfach so angefangen habe. Im Studio mit Tom zusammen haben wir einfach geredet und über verschiedene Sachen, über Erfahrungen gesprochen. So sind die Songs dann entstanden. Und ich glaube, einer der ersten war, also der allererste war Wellen. Den gab es schon, bevor überhaupt die Idee des Albums da war. Den haben wir auf Korsika geschrieben.
Hm.
der hat sich dann einfach so perfekt da reingefügt, dass ich so irgendwann dachte, das ist die Lücke, die noch gefüllt werden muss, ist genau der Song, der schon da ist. Und dann war, glaube ich, der erste so in dem Albumprozess Slay Queen. Und da bin ich so richtig mit so einer richtig grauen Wolke über mir ins Studio gekommen und hatte aber keinen Bock mehr auf diese Stimmung. Ich dachte, ich will nicht mehr irgendwie traurig sein, sondern ich will irgendwie geile Laune haben und ich will einen Song machen, der das in mir auslöst und der mir das Gefühl gibt, ich bin irgendwie was wert und ich bin nice. Und dann haben wir Slay Queen geschrieben. Ich hoffe, dass sehr vielen Leuten genau das Gefühl gibt. Und dann sind so nach und nach einfach die Songs entstanden. Und irgendwann war das Album da. Es war, irgendwann habe ich so gemerkt, okay, jetzt ist es das. Jetzt fühlt sich das für mich rund an. Mir war das ganz wichtig, dieses Genrefluide zu haben. Also nicht irgendwie nur Pop-Songs zu machen oder zu sagen, ich mache jetzt Rap-Songs oder werde jetzt Rock'n'Rollerin oder 80s. Wenn ich Musik mache, wenn ich im Studio bin, dann habe ich einfach so Texte und Melodien fallen mir ein, nur auf Beats und Musik und Sachen, die mir gefallen. Wenn ich das nicht 100% fühle, dann habe ich auch keine Einfälle. Und es kann immer mal was Unterschiedliches sein. Und was man bei dem Album aber merkt, ist, dass das krass an Gefühle gekoppelt ist. Alles, was so Klavier, Synthi-Sounds sind, sind so diese warmen Gefühle, die schönen. Das ist alles so wie bei Süchtig. So, das ist ja der High Peak of Love oder automatisch ist super warm mit all den Synthi-Sounds und alles, wo es so ein bisschen düsterer wird, wo es eher in die schmerzhafte Seite der Liebe reingeht, da kommen dann die Gitarren-Sounds mit rein, da wird es ein bisschen rougher, da sind die Drums härter. So, da ist der Peak, glaube ich, so leck mich am Arsch, der so richtig, richtig dirty wird. Und das wollte ich auch haben, dass man so, dass so jedes Gefühl quasi so ein bisschen so ein im Instrumentellen zu hören ist, dass dadurch der rote Faden entsteht. Nicht, dass der entsteht durch eine Musikrichtung, sondern durch, wie man die Instrumente halt irgendwie einsetzt.
Du sagst schon, es sind ganz unterschiedliche Gefühle und deswegen auch Sounds. Aber was muss so ein Produzent oder eine Produzentin dir geben oder für einen Vibe erschaffen, dass das überhaupt möglich ist? Weil das stelle ich mir auch kompliziert vor, dass es vielleicht auch nicht dann mit jedem harmoniert oder vibet, wenn das gerade so ein diverses Feld an Gefühlen und Sounds ist irgendwie.
Vertrauen. Es ist tatsächlich Vertrauen. Also ich bin nicht gut da drin, so anonym Musik zu machen. So, heute gehst du mal in eine Session mit XY und schreibst einen Song. Das ist nichts für mich, weil ich steck meine ganze Seele in meine Musik rein. Und das kann ich nicht mit jemandem, der mich nicht kennt und den ich nicht kenne. Ich brauche schon diesen Moment, dass man sich einfach erstmal kennenlernt und so weiß, ah, das bist du, das bin ich und so, dass man so ein Bauchgefühl füreinander entwickelt, weil ich habe auch überhaupt keinen Bock, mit Arschlöchern Musik zu machen, wirklich nicht und mir ist es wichtig, dass man irgendwie, ja, einen guten Vibe hat und dass man sich vertrauen kann und dass das Studio ist wie so ein Safe Space ist, in dem man sich irgendwie alles erzählen kann und klar ist, das bleibt aber auch im Studio oder es landet im Song oder beides, ne? Und das ist das eigentlich. Und dann, glaube ich, kann ich sehr gut, also ich kann nicht selber produzieren, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Sprache entwickelt, Dinge zu erklären, wie ich das haben möchte. Beziehungsweise merke ich, wenn Leute mich verstehen, man merkt es einfach ja, ob man auf einer Welle ist dann. Und dann ist es gar nicht so, dann ist das alles gar nicht so Thema, dann entstehen die Sachen einfach. Also ich bin in meinem Leben immer wahnsinnig verkopft, aber im Studio eigentlich sehr selten. Also es gibt selten Momente, wo ich Dinge zu krass durchdenke, sondern ich schreibe und singe so aus dem Bauch heraus, das, was mir einfällt.
Ja, und so hört sich das dann auch an. Also ich finde, das hört man total raus. Und was du zu dem Thema Viben jetzt mit Leuten und Producern, mit denen du Musik machst, ist auch ein spannender Anknüpfpunkt irgendwie die Features, weil es ja sehr viele Features von dir gibt und so eine Bubble und so eine Group von coolen Leuten, mit denen es auch zum Teil mehrere Kollaborationen gibt. Und da ist es schon auffällig gewesen, dass jetzt auch auf dem Debütalbum kein Feature drauf ist. War das dann ein bewusstes Ding oder ein bewusster Gedanke? Oder hat sich das auch so ergeben?
Ja, das wollte ich. Ich wollte, dass das Debütalbum meins ist. Und dass das, ich wollte diese Geschichte erzählen, weil das einfach super persönlich ist. Und ich wollte die alleine erzählen. Auch eben, weil vorher so viele Features vielleicht dabei waren. dachte ich, dass es irgendwie, da fühlt sich das für mich nicht richtig an. Das fühlt sich an, als würde jemand irgendwie sich in mein Bett legen, weißt
Ja.
du? Gehört da aber gar nicht rein. Deswegen, das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Das war mir von vornherein klar, dass ich auf meinem Album keine Features haben will.
Vielleicht, weil du auch eben über quasi Verletzlichkeit und Offenlegen gesprochen hast, mir ist das bei Süchtig halt aufgefallen, gerade auf dieser musikalischen Ebene, dass, also wir haben sehr viel schnelle, laute Tracks, wo halt einfach sehr viel passiert, und dann haben wir Süchtig, wo einerseits so das ja wahrscheinlich idealisierteste Liebesbild in dem Song. Also da ist es ja wirklich so, dass man sagt, ja, so möchte ich es haben, das ist ja super. Aber es ist auch gleichzeitig der Sound, der halt so komplett auf deiner Stimme liegt, also dass der Fokus auf deiner Stimme, da machst du auch irgendwie am meisten ohne einen Beat noch dazu. Und ich fand es so, ja, halt so krass gelegen auch bei dem Album, weil man nicht mehr, irgendwann geht man nicht mehr davon aus, obwohl die Genres die ganze Zeit wechseln, okay, jetzt kommt noch so eine richtige Ballade mit so einem richtig großen Pop-Moment Ende. Das fand ich irgendwie krass, und dadurch wirkt der halt auch so, ja, so offenlegend. Aber das, denke ich mal, war auch ein bisschen gewollt.
Der ist super random entstanden, der Song. Das ist so krass. Das ist das, was man hört, sind, es gibt relativ viele Songs. Ist der allererste Take tatsächlich bei dem Song.
Oh,
Bei Slay
krass.
Queen auch. Und eigentlich bei voll vielen Songs ist es so, sind es die allerersten. Hat immer eine ganz besondere Magie, finde ich. Und bei Süchtig war das so, ich war im Studio und es sollte eigentlich ein ganz anderer Song entstehen und mir ist einfach nichts, der Funke ist nicht gesprungen beim Texten. Ich bin einfach nicht, mir ist nichts eingefallen und dann bin ich in einen anderen Raum zum Schreiben mit Momme zusammen und dann hat er sich ans Klavier gesetzt und hat so angefangen zu spielen und dann kam der Song und dann habe ich den auch voll schnell geschrieben und dann haben wir den recorded und ich war selber auch überrascht, was ich mit meiner Stimme gemacht habe. Ich saß da und konnte gerade, also ich konnte das selber gar nicht. Das war alles überhaupt nicht geplant. Das ist einfach, es ist einfach passiert und ich hatte eine Heidenangst, den live zu spielen, weil ich schon das Gefühl habe, ich bin da so aus einer Comfortzone rausgegangen und habe da, der ist schon einfach für mich nicht super leicht zu singen. Ist ja klar, ne? Wenn man irgendwie immer eher gleiche Töne singt, das ist deutlich leichter für die Stimme, als wenn man halt am Ende so ausbricht. Und jedes Mal live war das aber so ein richtig geiler Moment, weil das ist so, ich habe quasi mit dem Song geschafft, diese ganzen Stimmen, die mir immer gesagt haben, ich kann nicht singen, in dem Song kill ich die einfach und denke mir, nee, ihr könnt mich mal, ich kann das nämlich. Und ich war ganz lange super blockiert und habe einfach nicht frei singen können, sondern habe immer so das Gefühl gehabt, okay, ich treffe vielleicht die Töne, aber ich habe meine Stimme nicht gefunden. Mit dem Song habe ich mich freigesungen, auf eine Art. Und auf der Bühne ist das jedes Mal dieser Moment, das habe ich jetzt bei der Tour gemerkt, dass ich dachte, und alle, die mir früher gesagt haben, du kannst das nicht, ihr könnt mich mal, ich kann das. Boom.
Vielleicht bin ich süchtig nach dir. Brauche nichts, auch von dir vielleicht ein bisschen zu.
Ah, das finde ich super spannend mit dem Stimme nicht gefunden, weil wir haben ja vorher so ein bisschen auch überlegt, und was macht das so besonders, die Musik. Und wir haben beide gesagt, dass halt gerade dadurch, dass deine Stimme ja auch echt wandelbar ist und auch an Genres angepasst wird, und das auch manchmal, also es gibt so Momente bei den Tracks, wo ich denke, okay, jetzt haben wir so drei, vier Melodien in der Stimme schon gehabt, mehr geht nicht. Und dann kommen noch mal so zwei Layer Melodie drüber, wo ich denke, wo kommen die jetzt her? Wer kommt überhaupt auf die Idee? Also, dass du dann da quasi so eine Unsicherheit vorher verspürt hast, das habe ich, also man hört es aus der Musik nicht raus, was natürlich super schön ist, aber durch so Tracks wie Süchtig kommt ja noch mal so eine Ebene drüber, wo es noch mal auf eine andere stimmliche Ebene geht. Das finde ich echt beeindruckend.
Ja, ich glaube, das ist auch immer weiter so ein Prozess. Und ich meine, so diese erste Mauer ist einfach schon gebrochen, als ich so wirklich angefangen habe, Musik zu machen vor 2, 2,5 Jahren oder was. Das war schon so der erste Punkt. Und das war jetzt einfach so der zweite, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann auch, ich glaube, da geht noch mehr. Und so dieses sich selber irgendwie noch so challengen und entwickeln und weiterentwickeln und ausprobieren und gucken, okay, jetzt was kann ich denn so noch machen? Das ist halt voll, voll schön und spannend. Das ist so eine sehr spielerische Art, irgendwie mit Musik umzugehen, die ich mag an mir, dass ich da selber einfach so Bock habe, auch auszuprobieren und auch keine Angst habe, wenn ich im Studio bin und dann klingt mal was völlig beschissen. So manchmal ist man, denke ich auch, okay, alles klar, jetzt habe ich das. Und fange so an und merke so, oh mein Gott, das ist wirklich der allerletzte Dreck, das bin ich ja wirklich. Und dann fange ich, dann habe ich aber das aber gar nicht mehr, dass ich so dann an mir komplett zweifle und denke, was bin ich für eine untalentierte Person und ich kann ja gar nichts und was habe ich da geschrieben und wie habe ich da geklungen und sondern ich bin so, ja, okay, das gehört halt dazu. Man kann ja, ich bin ja keine Maschine. Also warum soll denn alles, was ich mache, sofort Gold werden? Also ich bin ja jetzt kein Wunderkind. Das entspannt mich sehr und dadurch traue ich mich halt im Studio Sachen zu probieren, was ich ganz am Anfang auf jeden Fall noch nicht gemacht habe. Da wusste ich so, okay, das ist meine Safe Zone. So klingt meine Stimme irgendwie gut und schön, so mache ich das und jetzt bin ich halt, jetzt probiere ich halt aus und das merkt man, glaube ich, der Musik an, dass ich da einfach viel mehr Selbstbewusstsein habe.
Vielleicht noch zum Generellen, damit wir das auf jeden Fall mal geklärt haben, die Schriftweise der Songs, das ist natürlich auffällig, die Groß- und Kleinschreibung. Also da, wir haben lange hin und her überlegt und haben uns Theorien, auch teilweise, man kann ja Worte erkennen, teilweise, aber manchmal, es sei denn, ich kenne Begriffe nicht, aber nicht immer funktioniert das, dann sind wir halt auf diese schwankende Ebene, also so ein bisschen dieses Unentschlossene, manchmal auch Sachen nicht zulassen, aber dann wieder doch dieses Auf und Ab darauf eingegangen und haben wirklich, ja, irgendwie hin und her gerätselt, gerade beim Track Wellen, wo ich ja dann noch dachte, ja gut, klar, der Track heißt Wellen, es geht auf und ab, das macht Sinn, da war es für mich noch logisch. Irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich so die Meta-Ebene gecheckt, aber so bei den konkreten Tracks das dann nicht mehr rausgefunden. Aber gibt es dahinter ein Geheimnis? Also ist auch jedes großgeschriebene Wort gleich ein Wort oder ist es manchmal ja, manchmal nein und auch vielleicht auch da dann so ein bisschen unentschlossen?
Ja, denk mal drüber nach.
Na, verdammt, ich wusste, dass es kommt. Gut, ja, wir setzen uns nochmal zusammen.
Ja, vielleicht klärt sich das ja in irgendwelchen anderen Releases irgendwann. Oh. Vielleicht ist es ja eine verdeckte Botschaft.
Ja, es gibt ja auf jeden Fall auch die Verknüpfung zwischen der letzten EP und jetzt auch thematisch. Also es ist ja nicht so, dass es könnte durchaus passieren, möchtest du damit sagen, dass es albenübergreifende Oberthemen gibt? Kann man das?
Vielleicht. Boah, okay. Vielleicht. Vielleicht. Boah,
da stellst du uns vor Aufgaben.
Yeah.
Geil.
Lass das jetzt einfach mal offen.
Ist auch verständlich. aber vielleicht zum Cover. Da können wir auch nochmal drüber sprechen.
Ja.
Weil wir hatten, also du bist ja quasi eingeengt in dem Cover. Zumindest wirkt es so, auch gerade wenn man die Hand oben sieht. Die ist ja auch so ein bisschen so reingequetscht. Und da hatten wir uns halt überlegt, ist es eben dieses eingeengte Gefühl? Will man sich daraus befreien? Oder was ist so die Idee hinter dem Cover, außer dass es toll aussieht, auch mit der Farbgebung und so weiter? Das ist natürlich auch eine Ebene, die wichtig ist.
Ich wollte auf jeden Fall was schaffen, was auf den ersten Moment schön aussieht und auf den zweiten weird. Mhm. Weil das ist ja, ich glaube, in der Rückseite ist die Auflösung auf jeden Fall da mit den überproportionierten Armen und Beinen. Das finde ich irgendwie cool. Das ist so, ich persönlich finde Schönheit immer im Perfekten, also in allem, was nicht halt einfach so Hochglanz ist. Das ist mir in meiner Musik wichtig und ich wollte auch kein Cover haben, was einfach super perfekt ist, aber ich wollte eins, das irgendwie, das ich schön finde und das irgendwie cool aussieht, aber wo, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man halt, es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Und ja, dieses, ich fand es wichtig, auch mich auf dem Cover zu haben, einfach weil es in dem Album um mich geht, weil es mein Album ist. Und ja, dass das so raumfüllend ist und so ein bisschen beengt, schon ganz gut gedacht auf jeden Fall.
Ja, generell so auf der visuellen Ebene, wie, weil es ist auch natürlich in allen Inszenierungen und Videos und allem eigentlich sehr auffällig, wie wichtig ist dir so Fashion und Mode so als Ausdruck? Weil es ist auch bestimmt nicht zufällig, dass ein Schal dem Album beilag, was ich auch eine geile Idee finde übrigens, weil es ist richtig schwer, nice Schals mit nicen Farben zu finden. Und den habe ich gesehen und dachte so, ist ein guter Schal.
Dankeschön, ich liebe den auch. Ich arbeite für so alles Visuelle mit Laurin Stecher zusammen. Und der ist immer ganz toll da drinne, meine Ideen umzusetzen. Mir ist Mode super wichtig. Ich war schon immer Mode begeistert. Ich habe schon immer meine Barbie-Puppen mit so selbstgenähten, zusammengesteckten eigenen Frisuren über meinen imaginären Laufsteg geschickt und liebe das einfach, weil ich finde, Mode ist auch so ein Spielraum, um sich auszuprobieren. Vor allem, als mir noch der Mut gefehlt hat, irgendwie mich in der Musik auszuprobieren, habe ich es aber immer in der Mode. Also da war immer für mich, da habe ich immer so einen Fick gegeben. Da war ich immer so, ich trage, was ich will. Und auch wenn das richtig, wenn ihr das alle hässlich findet, ich mache das einfach. Mir ist das einfach. Mir war das immer so egal, was Leute von mir denken. Und ich finde, das ist so eine schöne Art, sich auszudrücken. Und in der Mode ist es auch so, für mich wie in der Musik, dass es so, manchmal wache ich auf und habe Bock irgendwie ein Kleid und hohe Schuhe anzuziehen und mich übelst aufzustylen und so durch die Stadt zu laufen. Und manchmal habe ich Bock und gehe in meinem Schlafanzug raus, weil ich einfach so, weil ich das fühle. So, ich trage super viele verschiedene Sachen, aber in allem, was ich trage, bin ich da drunter. So, also das bin alles ich, egal in was ich mich hülle. So, das sind alles Sachen und Outfits und Looks, die zu mir passen. Genauso ist das mit der Musik und mit den Genres. Das bin alles ich. Dahinter ist immer meine Geschichte, meine Texte und meine Stimme. Das ist für mich der rote Faden und auch die Verbindung, die ich in der Mode und in der Musik sehe, dass so man ganz viel Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren und auszuleben und auch so Grenzen zu sprengen. Ich feiere das auch immer mehr, wie so wie Fashion immer genderfluider wird. Also dass man das einfach, dass es so normal, viel normaler wird, dass man so, keine Ahnung, jetzt Jurist Klein bei der 1Live-Krone in einem Rock war. So, dass man so lackierte Nägel an heterosexuellen Männern sieht. So, das finde ich richtig geil, weil es ist so, okay, man kann von Harry Styles halten, was er will, aber er hat so diesem Thema, was ist so mit bauchfrei, was ist mit irgendwie so High Fashion sein, ein riesen Ding aufgemacht und einfach was irgendwie massentauglich gemacht, wofür man eine Zeit lang vielleicht belächelt wurde, wenn man das cool fand. Oder so Trille, der auch immer einfach so richtig geile Outfits fährt. Das finde ich einfach total schön zu sehen und denke, genau das ist der Weg, so Grenzen zu sprengen, aufzulockern, so dieses Schubladendenken aufzulösen ist, wenn man einfach anfängt und das so auslebt. Und da ist Mode und Musik einfach ein geiler Weg für. Kunst ist ein schöner Weg, um Grenzen aufzulösen.
Ach, das war jetzt ein richtig schönes Statement. Vielleicht kurz noch dazu, du hattest ja auch einen, ich würde mal behaupten, für dich designtes Bühnenoutfit, was ja auch, das hatte auch wieder so ein, also ich fand, das hatte schon so ein Star-Appeal wieder, dass man so sein eigenes Outfit hatte, das war krass. Aber das ergibt jetzt natürlich noch mehr Sinn, wenn man jetzt die ganze Mode-Hintergrundgeschichte weiß. Sehr schön.
Das war von Melisa Minka. Das ist eine Berliner Designerin und die macht Upcycling Fashion. Das ist auch was man jetzt immer mehr sieht einfach. Die kauft Secondhand, also die hat ganz viele verschiedene Sachen, aber so ein Signature-Ding sind halt diese Anzugsachen, wo sie so Secondhand-Männer-Anzüge kauft und einfach daraus neue Outfits schneidert. Und da aus einer eigentlichen Männer-Anzughose hat sie mir den Rock gemacht und halt diesen Blazer mit ihrem typischen Print. Und das finde ich halt voll geil, weil es ist so ganz lange, hatte ja Secondhand auch so den Ruf, ja, es ist voll oll und irgendwie gar nicht geil. Und sie zeigt halt, dass man mega geile Mode machen kann, ohne dass dafür was Neues produziert werden muss. Ich glaube, wir sind alle nicht frei von Doppelmoral, weil wir sind alle nicht mega reich und können uns das leisten, immer nur perfekt zu leben. Aber ich fand es bei der Tour vor allem wichtig, einfach das zu unterstützen. So, wenn ich die Chance habe und die finanziellen Möglichkeiten, dann habe ich Bock, solche Designerinnen zu supporten und sowas anzuhaben, weil es einfach wichtig ist und weil ich hoffe, dass wir das irgendwann schaffen, dass es keine Fast Fashion mehr gibt, sondern so, wir müssen einfach weniger Müll produzieren. Aber das ist das nächste Thema. Denkt an die Umwelt, Leute.
So.
Was ist denn euer Lieblingssong vom Album?
Dürfen wir mehrere nennen?
Zwei.
Okay,
ich.
Okay.
Oder die Top 3. Top 3 ist auch
Top
okay.
Top 3. Also ich habe auf jeden Fall Wellen, ja. Slay Queen und ich glaube Automatisch. Weil das ist so, der ist erstmal ein bisschen unscheinbarer, so im gesamten Albumfeld, aber ich höre den so gerne und so oft, weil der einfach so ein easygoing Nummer ist. Ich glaube,
der ist so underrated.
Ja. Da sind wir Experten für. Wir picken immer so, das sind unsere Lieblingssongs des Albums und dann sind das eher mal die underrateden.
Also Wellen habe ich auch. Automatisch ist auch, also ich würde sagen Platz 4, um jetzt nicht einfach zu doppeln, aber der spielt auch vorne mit. Ich finde Trostpflaster sehr geil. Mhm. Und ich glaube, wir sind Freunde. Das war so ein Grower bei mir. Ich glaube, das ist auch einer von denen, der vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt nicht ganz oben auf der Liste steht, aber der ist bei mir richtig gewachsen. Das war so ein schöner Ohrwurm.
Wir sind Freunde. Das ist, was ich sag, wenn mich irgendjemand fragt. Aber richtig gute Freunde vermissen sich nicht so, wie ich dich, wenn du nicht da bist. Wir sind Freunde.
Verstehe ich, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich auch cool. Und Automatisch, das finde ich voll krass, der ist so richtig untergegangen. Ja. Den liebe ich aber auch, weil der genau das, was du sagst, das ist so, der ist nicht so anstrengend. Der ist irgendwie einfach so schön. Du bist auch sehr schön, Tom, ja.
Weil du mir so eine schöne Rampe gegeben hast, was ich, glaube ich, tatsächlich auch zu Trostpflaster auch noch fragen wollte, weil du auch meintest, so, das alles gehört zu mir jetzt schon in mehreren Kontexten, also Mode, Musik und auch der Vielzahl von Gefühlen, die ausgedrückt werden. Hast du irgendwie damit gezögert, sage ich mal, auch negative Seiten oder Verhaltensmuster so draufzupacken auf das Album, weil der Song ist ja sehr, also da kommt ja das lyrische Ich nicht so mega gut weg eigentlich.
Ja, aber genau das war mir richtig, richtig wichtig, weil ich habe da gar nicht gezögert, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich finde es voll spannend und schön, auch solche Seiten zu beleuchten, weil wir alle kennen irgendwie 3 Milliarden Song über geile Liebe, aber niemand redet darüber, dass man manchmal auch selber das Arschloch ist irgendwie. Und das ist halt natürlich nicht schön, aber das passiert halt einfach, weil wir Menschen sind und niemand ist perfekt und wir machen Fehler und wir müssen auch Fehler machen dürfen, um daraus zu lernen. Mhm. Das ist der Song für mich. Ich sag da ja nicht drinne, bleib bitte für immer ein Arschloch, sondern man merkt ja eigentlich, wenn man hinhört, dass es darum geht, dass einen das ja auch unglücklich macht. So, und das einfach eine festgefahrene Situation ist. Und ich glaube, die kennen viele, die eine oder die andere Seite, die Seite der Person, die gerade verletzt wird, oder die Seite des der Person, die verletzt, aber das eigentlich gar nicht will, aber auch gar nicht weiß, wie sie es gerade nicht anders, also die nicht weiß, wie es anders geht.
Ja, wir sind Freunde, ist ja fast so ein bisschen das Gegenstück dazu, wenn auch nicht exakt, aber so grob, ja.
Genau, ja, voll. Das ist genau die andere Seite im Prinzip. Also nicht genau, aber auf jeden Fall. Also es ist so, im Trostpflaster ist man selber die Person, die verletzt, bei Wir sind Freunde ist man der Part, der einfach gerade verletzt wird. Und mit dem geplayt wird. Das ist die Seite, aus der oft beleuchtet wird, aber nicht aus der Arschlochseite.
Aber diese Gegensätze, die sind ja auch noch bei anderen Tracks. Also bei Wellen ist es ja so, dass quasi zwei Leute so aufeinanderprallen. Das passt nicht so ganz, aber es wäre cool, wenn es passt. Und bei Automatisch ist es ja eigentlich das Gegenteil. Also da muss man eigentlich gar nicht mehr viel tun und es stimmt einfach. Und beide Seiten haben aber ja trotzdem so ihre positiven wie auch negativen Aspekte in so einem Zusammenleben. Also diese Gegensätze findet man ja echt überall auf dem Album.
Genau, das ganze Album ist so ein Ping-Pong-Spiel der ganzen Gefühle. Auf jeden Fall. Alles passiert.
Passt natürlich auch wieder so ein bisschen in die große Kleinschreibung mit diesen Gegensätzen. Aber ja, gut, naja. ich würde sagen, dass wir noch so einen kleinen Ausblick wagen in die Zukunft. Wir haben nämlich, was Insta? Ich denke, es war Insta, vom Songwriting Camp mitbekommen. Und da war natürlich also unzählige Menschen, die wir sowohl im privaten als auch im Podcast-Kontext folgen und denken, boah, was, die machen was zusammen, die sitzen irgendwo zusammen. Wahnsinn. Also du kannst wahrscheinlich nicht viel darüber sagen, denke ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie geheim sowas ist. Aber was ist denn so in naher Zukunft oder ferner Zukunft erwartbar bei dir?
Also es wird auf jeden Fall ein Feature-Song kommen. Auch relativ zeitnah, glaube ich, wenn ich das organisiert kriege. Ich bin ja immer so ein Organisationstrottel. Aber wenn ich das hinkriege, dann relativ zeitnah. Und alles andere ist noch relativ offen. Also bevor ich anfange für nächstes Jahr zu planen, mache ich erstmal Weihnachtsferien und lasse dieses Jahr Revue passieren. Und dann starte ich im Januar mit frischer Energie rein und überlege mir, wo ich eigentlich hin will und was ich machen möchte und was mein Bauch mir sagt, was ich schreiben soll.
Ich schlafe nicht mehr, so viel hin und her, das alles für eine Balle.
Wir fragen natürlich am Ende unserer Interviewfolgen auch immer ganz random und ganz einfach, was für Musik hörst du denn gerade? Was möchtest du den Leuten da draußen am Äther mitgeben? All-Time-Faves, Sachen, die du gerade gerne hörst, die du gerne empfehlen würdest?
Das Album von Ray. Das ist so krass. Habt ihr es gehört?
Ja, da Teile. Wurde ich aus mehreren Freundeskreisen beworben für das Album, ja.
Ja, das ist einfach, also ich muss sagen, vor allem mich als Flinter-Person, als Frau, bewegt es krass, weil sie über so viele Dinge redet und spricht mit so schönen Worten, mit so viel Schmerz, aber auch mit so viel Stärke. Ganz ehrlich, ich habe viel geweint beim Hören. Es hat mich krass bewegt. Ich finde das inhaltlich heftig und ich finde es musikalisch heftig. Ich finde sie so krass. Das ist auf jeden Fall mein Musik-Crush 2023. Ich bin Also Ice Cream Man ist einfach ein Song, der super wichtig ist. Ich glaube auch für sie super wichtig ist. Das hört man auch und der so richtig unter die Haut geht. Triggerwarnung, den sollte man nicht hören. Also den sollte man hören, wenn man das auch verkraftet, den zu hören. Aber das finde ich krass. Ich finde es krass, dass sie den Mut hatte, über ihre Erfahrung zu schreiben und dass sie den auch so, also ich habe so einen Konzertausschnitt gesehen, wie sie den performt und es ist einfach, ich bin super beeindruckt von ihr. Ich bin super beeindruckt und ich glaube, mein auch ein Favorite Song auf dem Album ist, oh Gott, da singt sie über ihre Drogensucht und es ist aber wie so, das klingt wie ein Liebeslied, den finde ich auch richtig geil. Ich weiß gerade, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der ist übertrieben nice auch. Also das ganze Album, es ist wirklich, das ist sowas, wo ich sage, hört euch das Album an. Und dann bin ich sehr verliebt in die neuen Schorle-Songs. Da sind jetzt schon zwei rausgekommen und ich habe ein bisschen Spoiler-Alarm, ich habe ein bisschen von dem Album schon hören dürfen. Und das ist einfach richtig krass. Es ist, da sind so starke Songs dabei und die beiden, die draußen sind, finde ich schon mega nice und da freue ich mich sehr drauf. Die sind auf jeden Fall auf meiner Liste sehr weit oben gerade. Und sonst habe ich, also so während der Tour und so, habe ich jetzt gerade relativ wenig Musik gehört. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Ich habe eigentlich auch so eine Playlist, die ich immer mal update mit allem, was ich höre. Und die schreit schon nach mir und sagt, ich will hören. Ich habe viel als Ohrwurm auch von Ellie Price, den, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Tokio-Song.
Ja. Oh. Der ist ganz wild, ja.
Ja, ist übelst krass. Der ist mega krass. Da passiert so viel.
Ja.
Und das ist super spannend zu hören, weil immer, wenn ich den höre, entdecke ich nochmal neue Sachen. Und ich finde ihn geil. Ich finde auch geil, mag auch, wie sie einfach sich ausprobiert und mit Musik spielt und so sehr, ich mag dieses intuitive Schreiben, was sie macht. Es ist so super ehrlich und das kommt drüber. Sie ist einfach sehr authentisch.
Ja, den habe ich auch gehört, der ist fantastisch, auch schon ganz oft. Und das ist auch ein Contender für so die Top-Listen zum Jahresende und ehrlich gesagt dein Album auch. Also da können sich auch alle, die jetzt bald dann bei uns noch weiter hoffentlich reinhören, dann ist wieder große Jahresrückblickzeit. Also das wird spannend und ich fand, also da sind diese Tipps auch gut, weil jetzt werde ich das Album nochmal voll hören von Ray, ist ja schon draußen, weil noch steht die Liste ja nicht final. Also noch ist, ich habe halt den mit O Seven O Shake gehört und der ist halt auch, also
auch
ich liebe O Seven O Shake ja eh so und sie bekommt auch genau den Platz, den sie braucht in dem Song, das ist ganz, ganz toll. Aber ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du uns so lange in diesem Podcast begleitet hast und die Zeit gefunden hast. Hört auf jeden Fall ins Album rein, es lohnt sich. Aber wir haben es ja jetzt auch ausführlich mehrfach erwähnt, wie toll das ist. Und das meinen wir auch ehrlich und hatten da ganz, ganz viel Spaß mit. Vielen Dank auch für die Einblicke in den ganzen Prozess. Und ja, bis hoffentlich irgendwann mal bald.
Ja, danke. Kommt unbedingt auf die Konzerte wieder, dann moschen wir zusammen.
Yes. Jawohl.
Machen wir. Ich mache ihn auch wieder auf.
Ja, bitte. Das finde ich gut. Official Moshpit Opener. Official Future Bay Moshpit Opener.
Damn.
Yes, ich gehe noch mit dem Titel hier raus.
Jetzt wieder diese Tröten reinblenden.
Genau. Vielen, vielen Dank.
Hey, danke. Es war richtig schön.
Es hat echt Spaß gemacht.
Ja. Mir auch.